Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und begrüßen hier unsere Gäste von Science Notes, Hanna und Lissy. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Science Notes, die Zeitschrift für Wissenschaftsjournalismus, das Magazin für Wissen und Gesellschaft. Ihr habt die neue Ausgabe dabei und die ist taufrisch, gerade erst erschienen am Bahnhofsbuchhandel und für alle AbonnentInnen auch zugänglich. Was ist Frau? Fragezeichen. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Unsere Artdirektorin hat es eigentlich vorgeschlagen und ich muss sagen, dass ich am Anfang gar nicht so begeistert von dem Thema war, weil ich so ein bisschen Bedenken hatte. Ich dachte so, ich habe eh genug zu tun damit, Frau zu sein, warum sollte ich jetzt auch noch ein Heft darüber machen wollen? Aber dann hat sich diese Bedenken haben sich dann ziemlich schnell in eben Begeisterung umgewandelt, weil ich so dachte, eigentlich ist es mega spannend und auch, ich glaube, dass sehr viele Frauen auch oft nicht genau wissen oder viele Sachen nicht wissen. Also ich meine, ich habe einen Text geschrieben über meinen Menstruationszyklus und ich hatte mich davor nicht wirklich damit beschäftigt. Und was wichtig ist vielleicht zu sagen, ist, dass wir wollen keine Definition geben. Also wir wollen nicht sagen, das ist jetzt Frau, sondern wir wollen eben dieses Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und das ist eben eigentlich immer das Ziel unserer Hefte.
Was war deine erste Reaktion auf den Vorschlag?
Ich kam erst im Herbst letzten Jahres zum Science Notes Magazin. Da war das Thema eigentlich schon relativ gesetzt. Und es ist lustig, dass Lissy das gerade erzählt hat, weil ich sie dann eher so als Verfechterin des Themas wahrgenommen habe. Es gab schon auf jeden Fall Diskussionen darüber, ob wir das machen sollen, ob es dann auch ein Heft Mann gibt sozusagen und was wir dann genau behandeln, dass man da dann aufpassen muss, was man alles mit reinnimmt und was man nicht mit reinnimmt. Und irgendwann haben wir gesagt, wir können eh nicht alles abdecken, was dieses riesige Thema bedeutet. Und genau.
Da braucht es noch mehr Ausgaben dann. Wie war der Prozess bei dir von quasi Bedenken zur Begeisterung? Was hat da den Ausschlag dann also auch noch gegeben?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, warum. Aber ich glaube, ja genau, also das Thema stand irgendwie so im Raum und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, beziehungsweise dann siehst, also wenn du ein Thema hast, dann siehst du plötzlich alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Und dann fand ich einfach viele Sachen mega spannend und dann dachte ich so, ja, ich wusste einfach vieles davon nicht, also es kam ja diese ganze Endometriose-Geschichte auf und viele Sachen, die einfach bis dahin eher unbekannt waren und dann dachte ich, ja, eigentlich muss man dazu was machen und genau, deswegen, ich bin auch, jetzt wo ich es in den Händen halten konnte, war ich echt ganz glücklich darüber, also ich finde auch, es ist ein schönes Heft geworden, ja.
Ja, wie ist es so, quasi jetzt zum ersten Mal das in der Hand zu halten, wenn dann so ein, kann man fast sagen, auch ein Baby, die Zeitschrift geboren ist? Wie war das bei euch?
Das ist immer super schön. Also wir haben ja auch, unsere Artdirektorin steckt auch mal wahnsinnig viel Liebe rein und wir hatten eine ganz tolle Illustratorin, Helene Baum, hat für uns alles illustriert und es ist total schön farbenfroh und bunt geworden und also wir sind total begeistert auch von der Haptik und dann die Texte geschrieben zu sehen, in der Hand zu halten, ist schon auch immer sehr schön.
Also da geht es wirklich auch, sowas kann man auch nicht online oder im Netz digital abbilden, oder? Da geht es wirklich um auch das Produkt und die Haptik und die Farben.
Genau. Ja, also die Texte werden schon nach und nach auch online gestellt, weil es eben nochmal einem größeren Publikum zugutekommen soll. Aber tatsächlich, ich würde auch immer empfehlen, die Printausgabe sich anzuschauen, weil man einfach sehr viel mehr sieht. Das können wir tatsächlich nicht. Also diese Bilder kann man online echt nicht so gut anschauen.
Gebt uns nochmal Einblicke in eure redaktionelle Arbeit. Artdirektorin, jeder kann einen Themen vorschlagen und dann wird da was gemacht? Oder geht es auch so ein bisschen die Art Direktorin so von oben top down?
Nein, also bei uns ist es sehr demokratisch, würde ich sagen. Jeder kann Themen vorschlagen, meistens haben wir so ein Thema im Kopf oder wir interessieren uns für irgendwas und sagen dann, könnten wir nicht dazu mal ein Heft machen? Und das ist dann meistens ein schwieriger Prozess, weil, wie du auch richtig gesagt hast, jedes Heft ist so unser Baby und uns ist es mega wichtig immer, was auch manchmal schwierig werden kann, weil man so wirklich vieles reinsteckt und ja, das den Auswahlprozess auch schwieriger macht. Genau.
Und wenn wir uns dann aber für ein Thema entschieden haben, dann hat quasi jeder aus der Redaktion so vielleicht auch schon ein eigenes Thema, was er gerne machen würde. Wir hatten es diesmal auch so gemacht, dass wir uns mal zusammengesetzt haben und ein riesiges Cluster von allen Themen, die, wo wir denken, das gehört zu dem ganzen Themenkomplex Frau dazu. Und dann geben wir das Thema raus an alle freien und Journalistinnen und Journalisten draußen, die sich dann auch nochmal mit Frau beschäftigen können und dann entscheiden können und dann eben auch Themenvorschläge einreichen, die wir dann sortieren, diskutieren und im besten Falle geht es dann schnell mit der Auswahl und die kriegen dann Bescheid und schreiben dann die Texte für uns.
Und aber ihr auch, also Redaktion und Freie sind dann quasi im Team und aber es sind so verschieden gelagerte Prozesse, die parallel oder auch nacheinander laufen. Dann, was war denn alles in dem Cluster drin? Was kam da alles? Welche Assoziationen? Also auch, um auch nochmal zu sehen, was fliegt dann raus, was kommt rein, was fliegt raus?
Ja, es war schwierig, weil wir wollten zwar Körper auch drin haben als großes Thema, weil es halt auch wichtig ist, aber eben, irgendwann hatten wir so das Gefühl, okay, wir haben jetzt zu viel Körper, weil das irgendwie, das war so die einfachere Variante. Also wenn du fragst, was ist Frau und du möchtest das körperlich beantworten, ist es relativ, also ist auch schwierig, aber noch einfacher als der ganze Rest, was ist Frau noch? Und da gab es schon echt auch viele Themen, also zum Beispiel, also wir hatten hier einen Text über Superheldinnen oder auch Roboter. Das waren so abseitige Themen, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Mhm.
Gender Design, also wie werden Gegenstände unseres Alltags designt und haben die eigentlich schon irgendein Geschlecht im Kopf, für das sie dann gedacht sind? Das kennen wir alle von Rasierern. Und da hatten wir ein super spannendes Interview mit einer Designtheoretikerin im Heft, die dann ein bisschen erklärt hat, dass sie eigentlich denkt, dass man so ein fluides Design gestalten sollte. Ich verrate jetzt mal nicht zu viel, damit alle gerne noch das Heft kaufen und lesen. Wir hatten auch, wie werden Schmerzen von Frauen und Männern wahrgenommen, wie unterscheidet sich das oder ja, wie.
Ja. Auch das Thema Feminismus musste natürlich Platz haben in unserem Heft und wir hatten so, am Anfang dachten wir so, ja okay, wir sind jetzt sehr europazentriert, wir sollten irgendwie raus in die Welt noch und deswegen entstanden so die Texte, wofür kämpfen Feministinnen denn weltweit und da hat mir eine Autorin, die eben verschiedene Feministinnen an verschiedenen Orten befragt hat, um eben die Perspektive noch zu öffnen. Genau.
Und was hat es nicht reingeschafft? Was wurde gestrichen sozusagen? Weil Kill Your Darlings ist ja oft dann auch so, man muss kürzen, kürzen, kürzen oder ganz rausschmeißen.
Was hatten wir denn alles so rausgeschmissen?
Es gab einen Vorschlag zur Hysterie zum Beispiel. Da hatten wir halt das Gefühl, ja okay, dazu hatten wir schon relativ viel gehört. Also wir können natürlich nicht für alle sprechen, aber wir dachten halt so, ja okay, das Thema ist so ein bisschen abgegriffen. Wir hatten auch sehr viele Endometriose-Geschichten. Aber das hat dann irgendwie nicht mehr so gut zusammengepasst, weil wir müssen immer schauen, wie sieht die Mischung aus. Und unser Kollege hat einen Text geschrieben über eine Frau, die keine Gebärmutter hatte. Und uns ging eben diese Endometriose ging uns zu nah an dieses Thema ran. Und dann dachten wir beide, das ist ein bisschen viel. Und wir fanden die Gebärmuttergeschichte einfach spannend. Das ist eine
genau, da hat der. Es gibt nämlich in Tübingen, also eines der wenigen Zentren in Deutschland, wo Gebärmuttern transplantiert werden und dann quasi die Frauen, die eigentlich von Geburt an zum Beispiel keine Gebärmutter haben oder die eben verloren haben, dann Kinder kriegen können. Und das ist eine Methodik, die aus Schweden kommt. Dann ist er nach Schweden gefahren und hat eben eine Frau kennengelernt, die so ein Kind bekommen hat. Und das ist eine richtig schöne, lange Geschichte geworden.
Wie kommt ihr auch, wie schafft ihr es, die Balance zu halten, wenn ihr eben auf der einen Seite Wissenschaftsthemen habt, aber auch eben das Gesellschaftliche abbilden wollt? Ja, das ist ja auch immer ein stetig neuer Aushandlungsprozess wahrscheinlich, ja.
Das ist wahr. Also das finde ich tatsächlich eine der schwierigsten Aufgaben. Also du musst dem Überthema gerecht werden, also Frau, dann musst du noch, es muss auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und dann soll es aber noch eine Geschichte sein. Und da diesen Grad, also diese Geschichte zu finden tatsächlich, ist wirklich schwierig. Ja, also ich kann, glaube ich, auch gar keine so richtige Antwort drauf geben, weil es immer wieder neuer Aushandlungsprozess ist. Also wir wählen schon auch sehr danach aus, was wir spannend finden oder wo wir denken, da kommt viel dabei raus. Ja. Oder auch, was uns wichtig ist.
Während des Prozesses merken wir manchmal auch noch, uns fehlt wirklich noch ein Aspekt. Dann schauen wir nochmal, was könnte man da machen, und dann beauftragen wir zum Beispiel nochmal jemand nachträglich. Wir hatten jetzt einen sehr schönen Text, da ging es um die Plazenta-Forschung. Da wird ja auch viel an diesem Organ geforscht, wo viele Leute auch gar nicht wissen, was ist das eigentlich genau. Das ist tatsächlich ein gemischtes Organ aus Mutter und Kind, also diesen Zellen von beiden. Und da haben wir dann am Ende nach einem langen Prozess auch gesagt, okay, wir haben wirklich schon so viel körperliche Themen im Heft, wir machen den jetzt online. Der kommt heute noch online, also für alle, die es interessiert. Auf unserer Webseite könnt ihr den lesen. Genau, aber das war eben auch so ein Prozess, dann zu sagen, okay, wir nehmen ihn doch raus aus dem Heft, machen ihn nur online.
Und da ist er dann, also da ist er eben nicht verloren, sondern er kann da nochmal auch zur Geltung kommen. Mhm. Und wie tief taucht ihr eben dann immer ein, also auch Wissenschaft, wie viel müsst ihr selber quasi auch schon mitbringen? Also Wissenschaft abbilden, selber recherchieren ist das eine, aber quasi die tiefe Wissenschaft dann auch zu übersetzen, was ja dann mit Fachbegriffen und hier also auch aus einer Blase kommt. Wie geht ihr damit um, eben dieses ja sehr komplexe Wissen dann auch zu übersetzen für ja, eine allgemeine, breite Öffentlichkeit?
Also wenn ich mir ein Thema ausdenke, dann lese ich erstmal alles rund um dieses Thema. Das macht es wahrscheinlich oft nicht einfacher, weil dann immer noch mehr Aspekte kommen, die interessant sind. Aber dann kriegt man schon so ein Gefühl für das Thema. Und dann machen wir Interviews mit Wissenschaftlern, und wir fragen halt auch oft sehr naiv nach. Wenn wir was nicht verstehen, dann verstehen es unsere Leser wahrscheinlich auch nicht. Und da muss man schon auch echt viel Arbeit reinstecken, genau. Und ja, und was aber auch noch hilft, ist so, dass wir schreiben dann den Text, aber dann redigieren immer noch zwei andere von uns den Text. Also die schauen sich den auch an und sagen, hey, das habe ich nicht verstanden. Und dann, also dieser Blick von außen nochmal auf deinen eigenen Text, das finde ich mega wichtig. Und das funktioniert bei uns, glaube ich, ganz gut.
Mhm, auf jeden Fall. Ich hatte einen Text geschrieben, da ging es um das Gehirn und ob das Gehirn sich unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Und ich hatte selber, war schon so auch in dem Thema drin, dass ich dann Fachbegriffe verwendet habe, so ganz selbstverständlich. Und dann, ich glaube, entweder du oder Sandra waren es, die dann gesagt haben, was heißt überhaupt neurodegenerativ? Und dann haben wir ein kleines, also extra an der Seite nochmal so ein kleines Verzeichnis gemacht, wo diese Begriffe nochmal extra erklärt wurden, weil es eben schon, man selber manchmal den Blick dafür verliert, was versteht man vielleicht nicht, wenn man nicht Neurowissenschaftler ist.
Das tiefe Eintauchen macht einen selber dann auch zum Experten, und das muss man wieder übersetzen. Ja, du hast eben auch schon mehrfach Endometriose benutzt. Kann man den Fachbegriff hier auch nochmal für alle erklären, die ihn noch nicht kennen?
Also das ist, ich hoffe, ich erkläre das nicht falsch, aber es ist eine Krankheit, die Frauen leiden. Gerade wenn sie ihre Tage bekommen, leiden sie sehr unter der Blutung. Und das ist so ein, ich glaube, es fühlt sich an, als würde so der Uterus zusammengepresst werden. Und einige Frauen entscheiden sich tatsächlich auch dazu, den Uterus zu entfernen.
Das sind so Zellwucherungen, genau, die sich quasi entweder dann in der Gebärmutter ansiedeln, es können aber auch irgendwie außerhalb der Gebärmutter diese Zellwucherungen entstehen. Und man ist, glaube ich, erst am Anfang der Forschung, was das eigentlich überhaupt ist, woher das kommt. Und es wird aber immer klarer, dass eigentlich sehr viele Frauen darunter leiden und dass da aber nicht viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt wurde bisher.
Genau, ja.
Ein Thema, was quasi jetzt auch ein bisschen aus der Tabuzone kommt, ist das auch, oder wie Thema Tabu ist ja auch manchmal dann schon beim Frauenkörper oder Frauenthemen, über was kann man in der Öffentlichkeit reden und was nicht? Was denkt ihr darüber?
Also wir hatten einige Themen, wo man vielleicht sagen würde, das wäre jetzt ein Tabu. Ich meine, der Zyklus ist bei vielen Menschen immer noch ein Tabu. Wir hatten aber auch ein Thema, da ging es um Vaginismus, von dem viele Menschen auch noch nie was gehört haben. Wenn die quasi Vagina sich so zusammenkrampft, dass man nichts einführen kann, nicht mal einen Tampon. Und klar, solche Themen, da sprechen Betroffene auch häufig nicht darüber, weil es ihnen unangenehm ist. Und es war uns schon auch wichtig, solche Themen dann auch zu behandeln und Tabus zu brechen.
Ja, ich glaube generell viele Themen, die den weiblichen Körper betreffen, die sind sehr mit Scham behaftet, zu Unrecht. Auch der Text von Sandra, wo es um die weiblichen Genitalien ging, also irgendwie, sie hat sich auch so gefragt, ja, wie sieht denn eine Vulva eigentlich aus und wie groß ist eine Klitoris? Und ich meine, solche Themen, darüber redet man schon echt noch wenig, finde ich. Und ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, eben das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
Was glaubt ihr, warum ist das so? Woher kommt das? Hat es auch mit Religion zu tun oder überhaupt?
Ich glaube auch, dass der weibliche Orgasmus halt so unwichtig war. Einfach so, man dachte so, ja, den braucht man nicht zur Fortpflanzung. Keine Ahnung, Hauptsache der Mann kommt.
Ja. Und auch, ich meine, klar, Religion spielt sicher eine wichtige Rolle, aber auch die Gesellschaftsstruktur, jahrhundertelanges Patriarchat, da ist einfach alles, was die Frau betrifft, nicht so wichtig gewesen.
Ist das überall so oder gab es auch, es gibt ja Matriarchat-Gesellschaften, wo das dann nicht so war oder ist das jetzt schon eine zu große Detailfrage, die hier...
Ich kann von einem Text erzählen, also da ging es um Feminismus in Neuseeland und da war es, früher war es so, dass Männer und Frauen total gleichberechtigt waren. Und auch und eben mit den Siedlern, die halt nach Neuseeland kamen, hat sich dieses Verhältnis eben verschoben. Und die kämpfen jetzt darum, wieder zu dieser Gleichberechtigung zurückzufinden. Allerdings heißt Gleichberechtigung bei ihnen nicht, dass alle das Gleiche machen müssen, sondern jeder lebt so seine Stärken aus und kann sie in die Gesellschaft einbringen, was ich eigentlich sehr sinnvoll finde.
In Neuseeland, und dann können wir da nochmal hier den weltweiten Feminismus ein bisschen anreißen auch. Was gab es noch da für Einblicke oder für Besonderheiten vielleicht auch, was euch überrascht hat?
Also ich fand es sehr beeindruckend. Wir hatten einen Text über Frauen in Südafrika, wo es eben viel einfach darum geht. Wir hatten da so eine Reihe. Wir hatten, wofür kämpfen Feministinnen weltweit? Und dann hatten wir eben in Lateinamerika, in Neuseeland, in der Subsahara, in Südasien und hatten dann da verschiedene Schlaglichter auf die feministischen Kämpfe und eben einem ging es darum, dass da die Sicherheitslage so schwierig ist, dass Frauen eigentlich permanent ums Überleben kämpfen und die Bedrohungen und da nochmal den Blick quasi zu weiten und zu sagen, okay, in manchen Ländern ist die Situation einfach wirklich drastisch schlimm. So. Und,
da kommt man vom Feminismus ganz schnell zu den Femiziden. Ja. Ist das dann auch da ein Thema? Also, dass Frauen ja viel öfter auch Opfer werden, einfach von Gewaltverbrechen?
Das wollten wir so ein bisschen ausklammern, weil wir so das Gefühl hatten, wir wollen auch positive Geschichten erzählen. Also, Femizide sind. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, auf jeden Fall, aber wir wollten auch irgendwie so was Lösungsorientiertes zeigen. Ich glaube, es ist. Ja, also es sollte auch, wir hatten generell oft das Gefühl, okay, das geht so negativ, also alle Texte sind so negativ und ich hoffe, dass uns das gelungen ist, dass es so ein bisschen ausgeglichener ist, dass es auch irgendwie diese positiven Geschichten gibt, damit das Heft sollte einen nicht runterziehen, das ist auch zu bunt dafür.
Nicht nur Krankheit und Scham und so und Mord, sondern eben auch positiv, ja. Und genau. Da gibt es ja auch beim Thema Feminismus sicher auch viele gute Geschichten. Mhm. Wie würdet ihr jetzt, um nochmal quasi euch selber auch so zu reflektieren oder hier auf unsere Gesellschaft zu gucken, wie ist es um den Feminismus hierzulande bestellt?
Eine große Frage.
Das ist wirklich eine sehr große Frage für uns.
Also ich finde, was ich immer ein bisschen schade finde, ist so, dass man oft vergisst, die positiven Seiten daran zu sehen. Weil ich glaube, wir haben schon eine große Entwicklung gemacht. Natürlich ist nicht alles perfekt und es muss noch viel gemacht werden, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube schon, wenn ich so zurückblicke und an meinen Opa denke, der irgendwie seiner Frau niemals in der Küche geholfen hat oder irgendwie so solche Kleinigkeiten. Und ich meine, mein Freund hilft mir jedes Mal, der kocht auch gerne. Ich finde, das ist schon auch ein Fortschritt. Und ja, also wie gesagt, man kann viel mehr machen, ganz sicher. Aber ich glaube auch, dass man eben die Entwicklung, die schon gemacht wurde, darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
Mhm. Und gleichzeitig sehe ich schon bei vielen Freundinnen, die jetzt Kinder bekommen, dass diese klassische Rollenverteilung, dass das ganz häufig noch dann einfach passiert, selbst wenn es nicht gewollt ist. Also dass schon viel Anstrengung auch da sein muss, so. Und auch nicht nur in den Köpfen von den Betroffenen, sondern auch von allen Strukturen, sei es angefangen von Betreuungsstrukturen über auch die Anerkennung von Männern, die länger in Elternzeit gehen und so weiter, dass es nicht irgendwie jetzt so ein Ausruhen und einfach Hinnehmen passiert.
Da braucht es eben auch noch wahrscheinlich auch politische Lösungen, ja. Oder? Was seht ihr davor? Oder auch mit Forderungen zu verknüpfen?
Jetzt gehen wir wirklich weit.
Ein kleiner Exkurs.
Unserem Heft und unserem,
wir kommen gleich wieder zurück.
Ja, ich kann jetzt nur sagen, dass es eben, ja, Kinderbetreuung ist der Horror im Moment so in vielerorts. Also Erziehermangel, Erzieherinnenmangel, muss man eigentlich auch sagen fast. Und ja.
Also da.
Zu dem Heft hätte ich jetzt gerade direkt sogar noch mal eine Frage. Wir hatten es jetzt ja auch gerade darüber, dass halt so Themen wie Feminismus und der weibliche Körper und der weibliche Orgasmus Themen sind, die ja oft auch als Frauenthemen irgendwie abgestempelt werden. Wie habt ihr das jetzt in dem Heft versucht umzusetzen, damit vielleicht ein bisschen deutlicher wird, dass es eben nicht nur Frauen betrifft, sondern dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Thema ist? Oder habt ihr da überhaupt irgendwie das eben so in den Blick genommen, dass es eben nicht nur reine Frauenthemen sind?
Ja, also wir haben uns öfter gefragt, für wen machen wir dieses Heft? Und ich fände es mega schade, wenn es ein Heft nur für Frauen wäre oder wenn sich nur Frauen davon angesprochen fühlen. Weil ich glaube, dass gerade Männer auch sehr viel davon lernen können. Und was ich auch eben lustig fand, war dieser der Text, wo es um die weiblichen Genitalien geht, da ist ein Mann ein Experte dafür, weil er sich halt dafür interessiert. Und ich hoffe, dass wir es das irgendwie schaffen, dass sich eben mehr Männer auch dafür interessieren. Und zurück zu deiner Frage. Wir haben versucht, alle anzusprechen, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie gut uns das gelungen ist, oder ich kann das, glaube ich, gar nicht so beurteilen, ob sich Männer jetzt von diesem Heft auch angesprochen fühlen oder ja.
Wir haben auch so eine kleine Umfrage in unserem Heft, dass man quasi seine Eindrücke schildern kann. Wir hoffen einfach, dass da vielleicht auch was zurückkommt, aber das stimmt schon, wenn man sich so lange, so intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch mit den Texten, mit dem Heft, dann verliert man irgendwie diese Außenperspektive komplett. Also wir freuen uns dann über Feedback von außen, wie es ankommt und vor allem bei wem es ankommt.
Gab es da bisher schon Rückmeldungen oder wisst ihr was über euer Klientel insgesamt?
Also das Heft ist jetzt erst letzte Woche erschienen, deswegen ist es so frisch, dass ich da die Rückmeldungen noch nicht so stark zurückkamen, aber sonst wissen wir, dass wir ein tatsächlich auffällig weibliches Publikum eigentlich bei allen Heften haben, was bei so Wissenschaftsmagazinen in der Regel nicht der Fall ist. Ja.
Wie erklärt ihr euch das?
Ich glaube, die Gestaltung spielt eine große Rolle. Also diese klassischen Wissenschaftsmagazine, die sind mit einer gewissen Optik häufig und unseres fällt da schon so ein bisschen raus, weil es eben wirklich da ein großes Augenmerk drauf gelegt wird. Manche andere Magazine, ich will jetzt nicht irgendwie hier über die lästern, aber die verwenden halt viel so Fotos aus Stock- oder Datenbanken und sowas. Genau, darauf achten wir einfach mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt, aber wir versuchen schon auch einfach, dass es ausgeglichen ist. Ich weiß nicht, aber scheinbar gelingt es uns ja auch.
Ja, vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen beschreiben, wie der kreative oder der künstlerische Ansatz oder so auch ist, was da eben euer Markenzeichen dann ist mit der Gestaltung und mit der, ja, mit dem künstlerischen Optik, wo das ja nicht wirklich, ja, auch für mich nicht als Wissenschaftsmagazin so auf ad hoc erkennbar ist oder eben so technische, ne, Sachen sind da ja oft eher Maschinen und sonstige Dinge. Bei euch ist es anders, da ist es ganz bunt und was kommt da im Alltag so auch, was, ne, mit grafischen Elementen und Farben?
Also dazu, also wir können so ein bisschen sagen, wie unsere Art Direktorin Sandra arbeitet. Also sie geht an jedes Heft tatsächlich ganz neu ran. Also sie, ich glaube, sie verbringt Stunden damit, wenn nicht sogar länger, also Wochen damit, sich zu überlegen, was passt, also wie sieht dieses Heft denn aus? Also wo geht die Reise denn hin? Und dann, also sie lässt sich da tatsächlich sehr auf dieses Thema ein, schaut, was gibt es denn alles so? Und ich glaube, sie versucht schon auch so ein Alleinstellungsmerkmal immer zu finden für die Hefte. Und bei Frau zum Beispiel war es ihr mega wichtig, dass es ein großes Heft ist, dass es ein schweres Heft ist, damit es eben dieses Gewicht auch kriegt. Und genau, die Hefte sehen deswegen auch alle ein bisschen unterschiedlich aus, wo einige Leute sagen könnten, ja, das ist eine Schwäche, weil man es nicht wiedererkennt. Aber ich finde es eigentlich eine Stärke. Also die sind auch unterschiedlich groß und haben unterschiedlich viele Seiten. Ja.
Und seit 3 Ausgaben ist es mittlerweile so, dass es eben dann auch ein Illustrator oder eine Illustratorin, manchmal sind es auch so Duos, die dann das komplette Heft von vorne bis hinten durchgestalten, was dem Ganzen natürlich auch eine Einheitlichkeit verleiht und ist nochmal ein bisschen, genau.
Wer war das diesmal?
Helene Baum.
Und was könnt ihr über die sagen oder wie das jetzt auch über das Ergebnis von ihr?
Genau, Helene Baum hat dieses Mal die Gestaltung gemacht und ich finde, also auch dieses Heft sieht ganz anders aus als alle anderen Hefte und ich finde, das hat irgendwie so seinen Charme. Also ich finde es schön, dass es so bunt ist. Ich fände es schade, wenn es richtig dunkel wäre, aber es ist so ein fröhliches Heft, finde ich. Also mir macht es mega Spaß, durchzublättern.
Auch da kann man, glaube ich, es gibt eine Gefahr auch von Klischeefallen, oder? Na, die ihr ganz bewusst auch umschifft habt. Was wäre denn bei einem Frauenheft No-Gos gewesen, sozusagen, was man da nicht machen darf? An der Farbgestaltung rosa oder so dann natürlich. Ne? Aber
wir hatten eine lange Diskussion über diese ganzen, also wir waren echt ein bisschen am Struggle mit dem Thema Schönheit und so Oberflächlichkeiten. Wir hatten jetzt am Ende dann einen Text drin, da ging es um die ganze Industrie von Cremes und Pflegeprodukten und Gesichtspflege und dem, was es da nicht alles gibt und hatten da dann eine Studie drin, die sagt, dass wenn man viel cremt, dass es die Haut eigentlich anfälliger macht, teilweise zumindest bei bestimmten Inhaltsstoffen, die dann brüchiger wird und dann muss man noch mehr und so weiter. Da haben wir dann auch gedacht, das ist schon gut, wenn das so auch noch Platz findet, aber wir wollten das jetzt auch nicht übermäßig betonen, das Thema. Und klar, also was Gestaltung angeht, war auch uns wichtig, dass es eben bunt ist, aber jetzt nicht in irgendeine diese klischee-weibliche Richtung geht.
Kein Glitzer, kein Rosa.
Genau. Was ist das denn auf dem Cover von einer Frau? Das ist ja auch keine so typisch oder auf den ersten Blick so ganz
das
klar.
Das ist eigentlich das Selbstporträt von Helene Baum. Das hat sie, also sie wollte, also wir haben sie auf Seite 2. Geht so ein bisschen um die Illustratorin und dafür hatte sie dieses Selbstporträt gemalt. Und dann fand Sandra es aber so schön, dass sie sagte, eigentlich passt es voll gut als Cover. Auch dieses, was ich an dem Cover gut fand, war so dieses, ich hatte so das Gefühl, diese Frau wird so gezogen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen oft in so Rollen gezogen werden oder dass man immer irgendwas entsprechen möchte. Und ich fand irgendwie das Cover, also bei mir löst es das aus, dass ich so finde, ja, das ist Frau. Und man sieht auch, die Frau trägt eine Maske. Also auch das ist so ein, wo ich dachte, das passt eigentlich ganz gut.
Ja, wir hatten eben auch so alles, eben was kann Frau alles sein? Und das ist sehr vielfältig. Also klar hatten wir auch das Thema, es gibt nicht nur Mann und Frau als Thema im Heft. Und ich finde, das repräsentiert das Cover auch gut, dass es wirklich so viel sein kann.
Ja. Was ist Frau, das Titelthema oder das komplette Thema von Science Note, das Magazin für Wissen und Gesellschaft, seit letzte Woche am Bahnhofsbuchhandel und natürlich auch im Abo. Und wo gibt es auch noch? In Büchereien, Buchhandlungen auch? Seid ihr überall vertreten im guten Vertrieb? Aber Bahnhofsbuchhandel ist ja schon das, wo man weiß, es ist weit verbreitet. Lissy Pörnbacher und Hanna Schultheis sind hier bei uns im Studio. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über die Inhalte und Artikel aus diesem aus dieser Ausgabe von Science Note. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Science Notes und Hanna und Lissy von der Redaktion. Und sie haben ihr druckfrisches Heft dabei, Was ist Frau? Und ihr habt, seid Teil der Redaktion, fest angestellt auch bei der Uni als Teil dieser Wissenschaftskommunikation, würde ich jetzt mal sagen. Und eure, ja, ihr seid im Prozess, im Entscheidungsprozess dabei und ihr schreibt auch selber Artikel. Welche sind denn in diesem Heft von euch? Und lass uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Wer möchte zuerst?
Ich habe ein längeres Interview gemacht mit Liz Elliott, die in den USA zu Gehirnen forscht. Das ist eine Neurowissenschaftlerin, die dann sich angeschaut hat, also sie irgendwann gedacht hat, es wird immer davon gesprochen, dass es eben das typisch männliche und das typisch weibliche Gehirn gibt. Und das war dann so gegeben, haben das viele als gegeben hingenommen, dass es da daher auch kommt, dass bestimmte Dinge eben eher Frauen machen und bestimmte Dinge eher Männer. Und das hat sie dann so provoziert, dass sie wirklich Unmengen an Studien, Meta-Analysen, alles analysiert hat und mit ihrem Team gesichtet hat, Ergebnisse verglichen hat. Und am Ende kam eben raus, dass es da gar keine großen Unterschiede gibt. Sie meinte, dass der einzige Unterschied, den sie gefunden haben, wäre ein Unterschied in der Größe. Was sie damit erklärt, dass einfach Männer im Schnitt größer sind und längere Gliedmaßen haben, und das kann man an so ein paar Parametern erkennen, dass es eben damit zusammenhängt, dass das Gehirn einfach größer ist. Wenn man diesen Größenunterschied aber quasi ausklammert, dann ergibt sich eigentlich in keiner Gehirnstruktur mehr ein nennenswerter Unterschied. Sie ist mit dieser These nicht unumstritten, auf jeden Fall hat sie sehr viel Gegenwind auch bekommen. Das will ich gar nicht unerwähnt lassen. Ich fand es sehr interessant, weil dann eben auch rauskam, dass wenn eine Frau sehr groß ist, dann hat sie im Endeffekt wahrscheinlich auch ein größeres Gehirn, und ein sehr kleiner Mann hätte dann theoretisch eher ein weibliches Gehirn und eine sehr große Frau eher ein männliches Gehirn. Und daran erkennt man dann meiner Ansicht nach auch irgendwie, da ergibt das alles nicht mehr so viel Sinn, diese ganzen Theorien.
Was sagt sie den anderen ForscherInnen, die diese Jahrhunderte alte oder lange andere Lesart quasi geprägt haben?
Sie hat dann sehr, sehr interessante Position, finde ich. Sie spricht dann von Neurosexismus und sagt eben, dass da irgendwelche minimalen Unterschiede genutzt werden, um die Rolle der Frau zu verfestigen, also dass man das dann einfach gegen Frauen verwendet. Sie sagt den lustigen Satz, dass das für sie klingt, manche Studiendiskussionen, als wären sie direkt aus der Bibel abgeschrieben worden fast, weil sie das so antiquiert findet. Fand ich sehr spannend.
Und wahrscheinlich ist die Forschung ja auch da sehr männlich geprägt gewesen, oder?
Sicherlich, also in vielen wissenschaftlichen Disziplinen haben wir einen großen Männerüberschuss. Also wir haben da auch eine Infografik dazu im Heft, wie die Verteilung so ist, wie viele Frauen sind in Naturwissenschaften, wie viele Frauen machen ihren Doktor und werden dann Professorinnen. Da haben wir eine schöne Infografik auch drin.
Wie ist das dann? Sollte man dann allgemein gar nicht mehr körperlich versuchen, Unterschiede zu finden zwischen Frauen und Männern? Also hat sie da irgendwie auch was zugesagt, dass man vielleicht auch einfach, zum Beispiel jetzt eben, wenn man Hirne oder Hormone oder sowas untersucht, dass es vielleicht auch einfach irreführend ist, gerade wenn man das eben doch dann aus wieder irgendwie auf gesellschaftliche Standpunkte oder sowas zurückführt?
Also wir hatten dazu einen anderen Text. Da ging es darum, wie macht man die Unterscheidung in Studien? Das ist ja auch die große Frage, weil es gibt natürlich dem entgegengesetzt die ganze Bewegung, die quasi eigentlich festlegt, okay, die medizinische Forschung wurde jahrhundertelang eigentlich nur an Männern durchgeführt, und deswegen hat man oft nicht erkannt, dass Herzinfarkte sich bei Frauen ganz anders äußern oder dass manche Medikamente bei Frauen anders wirken. Also da ist die große Gefahr, dass wenn man das jetzt alles gleich macht, dass man dann wieder irgendwie Sachen vergisst oder irgendwie Unterschiede ausbügelt. Deswegen hatten wir da eine Autorin, die für uns einen Text geschrieben hat, wie könnte man da unterscheiden. Da ging es dann um verschiedene Methodiken, dass man das quasi schon auf jeden Fall abfragt, das Geschlecht, aber vielleicht dann noch zusätzlich weitere Kästchen einführt, wie Menschen sich fühlen, wie ist das soziale Geschlecht, Genau.
Genau, weil auch, also wir hatten einen anderen Text nochmal dazu, wo auch, wo es eben auch darum ging, dass das biologische Geschlecht auch gar nicht so eindeutig ist. Also dass man da schon auch aufpassen muss. Also nicht nur das soziale Geschlecht ist nicht eindeutig, sondern eben auch das biologische. Das fand ich auch spannend. Mhm.
Was hast du jetzt so an Erkenntnissen auch mitgenommen aus diesem Interview und diesem Eintauchen mit dem Thema Neurosexismus?
Also ich fand es super inspirierend, auch was sie dann so erzählt hat über die Kindererziehung, dass man damit eben einfach schon die Weichen stellt. Und was sie erzählt hat, was ich super spannend fand, war, dass Kinder, wenn man die quasi nach ihren Fähigkeiten, es gibt eben quasi die Fähigkeitsunterschiede, die sich eigentlich durchgehend auch zeigen. Tatsächlich, wenn man Frauen und Männer untersucht, ist, dass Frauen sprachlich ein bisschen stärker sind und Männer so im räumlichen Vorstellungsvermögen. Und das ist tatsächlich so, dass wenn man Kinder untersucht, dahingehend vor den Sommerferien und nach den Sommerferien, dann ergeben sich da Unterschiede, weil eben während der Sommerferien sich diese Unterschiede wieder verstärken, weil dann Frauen eben wieder diese klassisch stereotyp weiblichen Dinge tun, wie lesen und Tagebuch schreiben und Männer dann andere Sachen machen, die das dann fördern und dadurch ergibt sich dann, dass während des Schuljahres werden sie alle gleich gefördert, da gleicht sich's an und dann nach den Sommerferien verstärken sich wieder die Unterschiede. Und dass man da dann schon drauf achtet bei der Kindererziehung, das fand ich total interessant.
Und was kann man da machen? Also auch gezielte Förderung von, oder diese MINT-Geschichten, hat es damit auch dann zu tun?
Das ist eine gute Frage. Es war quasi dieser MINT-Ansatz bei Frauen, der wirkt schon total. Sie meinte aber, man hat die Jungs vergessen. Die werden überhaupt nicht gefördert und nicht hingehen zu, dass sie Tagebuch schreiben sollen, dass sie sich für diese bis jetzt klassisch weiblichen quasi Hobbys oder auch Berufe interessieren, da wurde überhaupt kein Fokus drauf gelegt. Und sie sagt, dass sie denkt, dass das auch damit zu tun hat, dass die klassisch weiblichen Domänen einen Statusverlust häufig trotzdem noch bedeuten. Dass eine Frau, die Ingenieurin ist, wird total hoch anerkannt, aber ein Mann, der vielleicht Erzieher ist, der hat halt nicht diesen Status. Das fand ich auch einen interessanten Blickpunkt.
Aber eben, was passiert dann, wenn Männer Empathie oder sowas dann auch nicht lernen oder nicht gefördert werden? Da hat man ja, diese Defizite bleiben ja dann auch ein Leben lang wahrscheinlich erhalten, oder?
Ich denke ja, aber dann ist es an uns allen, da dann einfach umzudenken und das nicht irgendwie zu verurteilen oder das einfach anzuerkennen und gut zu finden.
Leitet sie da auch dann irgendwelche noch weiteren Dinge ab, die Forscherin, mit der du gesprochen hast, die Neurologin?
Da war sie dann, also quasi, das war dann eigentlich das Ende, da geht es nicht mehr noch, also sie ist ja wirklich Neurowissenschaftlerin und nicht Pädagogin. Da müsste man nochmal vielleicht einen Folgetext schreiben, den können wir dann online auch nochmal veröffentlichen, wäre auch interessant auf jeden Fall.
Wie bist du auf sie gestoßen? Hast du da auch recherchiert und dann einfach eine Anfrage losgelassen oder?
Ja, wenn man da, ja auf jeden Fall, also ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr, der Redaktion fiel der Name, dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann habe ich sie einfach angefragt und sie war total offen und hat gerne mitgemacht.
Aber die Späßen gaben kein persönliches Treffen wahrscheinlich her, oder?
Nee, leider nicht. USA ist dann doch zu weit, als dass Zoom macht es möglich und dann, genau.
Und das Interview ist dann auch in Interviewform abgedruckt?
Ja, genau.
Also das gibt es dann auch immer wieder. Wonach entscheidet ihr das dann? Manchmal, warum wird es dann Fließtext? Wann bleibt die Interviewform erhalten?
Also das ist je nach Thema unterschiedlich. Bei ihr fanden wir sie einfach als Person so interessant, dass wir dachten, Interview trägt, also es trägt auf jeden Fall ein Interview. Manche Themen sind einfach als Reportage super geeignet. Ich meine, mein Kollege Bernd, der war dann in Schweden und hat einfach diese Frau getroffen mit ihrem Sohn, die dann diesen transplantierten Uterus hatte. Und da war es klar, das muss eine Reportage werden mit den Experten, mit den Ärztinnen und mit der Betroffenen. Und so entscheiden wir das je nach Inhalt einfach.
Was ist es bei dir geworden, Lissi? Ein Erfahrungsbericht oder was?
Genau. Ja? Also ich habe, das habe ich vorhin schon angedeutet, ich hatte mich ja nie groß mit meiner Menstruation beschäftigt. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, also verändere ich mich während meines Menstruationszyklus und welche Rolle spielen die Hormone dabei? Also meine Frage war so, verändern meine Hormone mich so, als würde ich gekidnappt werden? Und dann wollte ich aber, weil ich
ich habe das Gefühl, dass so Hormone immer so verteufelt werden und man sagt dann so, ja, und ich bin so schlecht gelaunt, weil gerade ich PMS habe und was weiß ich. Aber ich wollte auch irgendwie so eben den positiven Teil davon zeigen. Also auch, dass der Menstruationszyklus auch so kleine Superkräfte freischaltet. Also das fand ich mega wichtig und auch für mich selber. Ich habe mega viel über mich gelernt und über Frauen generell. Deswegen, also ich fand es eine schöne Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Wie bist du da rangegangen? Einfach durch mehr Bewusstsein oder hast du auch da irgendwas gemessen?
Ich habe tatsächlich viel gelesen zu dem Thema, sodass ich erstmal wusste, wie, also klar, man weiß schon einiges über seinen Zyklus, aber ich habe sehr viel gelesen zu Hormonen. Ich habe einen Podcast gehört, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt 28-ish Days. Und da ging es auch sehr viel eben um Hormone. Und das, ich wollte irgendwie so meinen Zyklus verfolgen über diese 28 Tage, die es durchschnittlich sind. Also meistens sind es mehr oder weniger. Genau, und das also mein Text führt auch durch diese 28 Tage von Blutung zu Blutung. Und genau, also ich habe eben die Hormone auch mich darauf voll konzentriert. Also ich wollte wissen, wie wirkt Östrogen auf mich, wie wirkt Progesteron und wie fühle ich mich in der Mitte des Zyklus. Genau, also
das ist ja. Und ja, was kam raus? Was für Superkräfte hast du dir festgestellt bei den Hormonen?
Genau, also was ich spannend fand, also klar, also in der Mitte des Zyklus, wo Östrogen sehr hoch ist, dann hat man dieses Gefühl, alles läuft und alles ist richtig gut. Was ich aber fast noch spannender fand, war so, also Progesteron wird immer so verteufelt, weil man so sagt, ja, also es kommt, also der Höhepunkt von Progesteron ist eher gegen Ende des Zyklus. Und eben, und das wird immer so verteufelt, weil man immer so sagt, ja, und das macht so schlechte Laune und dann ist man so genervt und reizbar und alles. Und dann habe ich aber so ein Buch gelesen von Julie Holland, das ist eine Psychiaterin, und die sagt, ja, aber auch diese Gefühle haben halt ihre Berechtigung. Also es ist halt wichtig, auch darauf zu hören, weil dir diese Gefühle sagen, was passt denn gerade nicht? Also sie sagt irgendwie so, jeder Zyklus ist, also jeder Zyklusbeginn ist auch ein Neuanfang. Und ich muss, also die Zeit davor ist wie so eine Rückschau oder wie so eine Frage, die ich mir stellen kann, passt denn alles noch in meinem Leben oder muss ich was ändern? Und das fand ich schön, das einfach so zu sehen, dass eben auch diese scheinbar negativen Gefühle, dass die halt auch was Gutes haben können.
Kannst du es dann dadurch jetzt besser akzeptieren auch? Oder was hat sich für dich verändert dadurch?
Ich finde schon. Also ich denke mir immer so, ich frage mich dann auch, okay, woher, also ich denke mir so, ja, woher kommt das? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, schlecht gelaunt bin, weil, oder wenn ich irgendwie mega gereizt bin und mir denke, ach Mann, warum sind alle Menschen so egoistisch gerade? dann frage ich mich, woher kommt das denn? Und irgendwie finde ich dann auch, ich glaube, ich habe mich so geändert, dass ich so dachte, ja, das muss ich vielleicht auch gar nicht mehr so akzeptieren, sondern vielleicht umgebe ich mich dann lieber mit Leuten, die eben nicht nur an sich denken, also so Kleinigkeiten. Also, ja, das hat sich schon geändert. Und ich glaube auch, wenn man seinen Zyklus einfach besser kennenlernt, dann versteht man sich selber auch besser. Und das fand ich mega wichtig. Also was ich gerade gesagt habe, klingt alles sehr, sehr esoterisch, glaube ich. Aber es hat tatsächlich auch also wissenschaftliche Hintergründe. Also die sind in dem Text auch drin.
Aber du hast das jetzt nicht also gemessen an dir oder irgendwelche sonstigen, sondern du hast es quasi durch einen bewussten Umgang mit dir selber quasi so erfahren und nicht dich von irgendjemand
verkabeln lassen.
Na, genau, sowas. Kann man das?
Es gibt eine Studie, ich habe mit einer Ärztin gesprochen, Claudia Böttcher, Bettina Böttcher, Claudia Barth war meine andere Ansprechpartnerin. Genau, sie hat gesagt, es gibt eine Studie, aber die hat erst angefangen im Sommer, deswegen war es schwierig. Also ich wollte daran teilnehmen, aber dann war es zu spät. Also wir sind da tatsächlich immer sehr an eben die Rahmen des Heftes gebunden. Es gibt Studien dazu, tatsächlich gibt es sehr wenige, weil der Zyklus immer eher dran gemessen wurde, also weil eben sehr viele Leute auch hormonell verhüten und dann kannst du nicht, also sie meinte auch, es ist schwierig, den Zyklus zu untersuchen, weil eben viele Leute hormonell verhüten und weil der Zyklus auch ein bisschen unberechenbar ist. Also niemand hat so den perfekten Zyklus von 28 Tagen. Genau, deswegen, ich habe mich jetzt nicht vermessen,
Aber ich habe meine Temperatur gemessen auch. Also das ist mir auch aufgefallen, dass sie gegen Ende des Zyklus hochgeht. Und ich wusste schon auch immer sehr genau, in welcher Phase ich des Zyklus bin, weil man das ja schon auch sehr genau einschätzen kann, ja.
Der Einfluss des Mondes, hat der irgendwie auch der Rolle
den
gespielt?
Den habe ich weggelassen. Also es gibt Menschen, die glauben, dass man auch mit der Natur verbunden ist, dadurch, dass eben der Mondzyklus 29 Tage dauert. Genau, aber also den Aspekt habe ich mal rausgelassen. Genau, das hätte zu weit geführt.
Wenn der Ebbe und Flut machen kann, ja, hat er ja schon auch auf jeden Fall Kraft. Ja. Und ja, wie gehst du jetzt mit schlechter Laune und zu diesen Sachen um? Kann man jetzt auch, wenn du jetzt mal außerhalb von den vorgesehenen Momenten im Zyklus schlechte Laune hast, akzeptierst du es dann genauso oder bist du da jetzt auch bewusster mit deinen Gefühlen?
Ich glaube, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch vielleicht noch wichtiger ist, ich gehe auch einfach offener damit um. Also früher war es irgendwie so, man verschweigt seinen Zyklus so. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen. Also dieses Schamgefühl auch von seinem Zyklus, das habe ich total abgelegt. Also ich denke mir jetzt so, wenn ich kann auch, keine Ahnung, meinem Chef sagen, mir geht es heute nicht so gut, ich habe meine Tage. Und ich finde das eine gute Entwicklung einfach. Und ich habe auch so einen Text gelesen, da ging es darum, was denn wäre, wenn Männer menstruieren würden. Und da war irgendwie so, der Ton war so, ja, Männer wären mega stolz darauf und die würden sich so gegenseitig so fast schon bekämpfen im Sinne von, ich blute mehr und ich bin viel stärkere und sowas. Und dann dachte ich so, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Also klar, das ist jetzt übertrieben, aber ich dachte, also ich glaube, ich habe so meine Scham verloren, was meinen Zyklus angeht. Und ich finde, das ist schon echt auch für mich sehr viel beruhigender, weil ich so denke, ja, ich bin halt eine Frau, ich habe meinen Zyklus und das ist richtig gut so.
Thema Schmerz passt da ja auch ein bisschen dazu dann und da gibt es ja nochmal einen extra Artikel. Was kam da dann noch mal raus so mit hier Schmerzzyklus oder Schmerz allgemein, wie Frauen und Männer oder wie Frauen damit umgehen?
Also bei dem anderen Text, da war es so, dass unsere Autorin hat sich einer Studie gewidmet, da ging es, ein Forscher hat das gemacht, er hat den Probanden ein Video gezeigt von einem Kind, dem wurde Blut abgenommen und dann hat sie der einen Hälfte der Gruppe, also das waren getrennte Gruppen, der einen Hälfte hat sie gesagt, ja, die kleine Samantha hat halt Schmerz, also wie nehmt ihr sie wahr? Hat sie starke Schmerzen oder hat sie weniger starke Schmerzen? Bei der anderen Gruppe war es eben der kleine Samuel, also das Kind hat uneindeutig, also das hatte buschikos ausgesehen anscheinend.
Aber nicht eindeutig männlich oder weiblich, genau. Also das war relativ neutral angezogen und es war klar, also es hätte beides sein können.
Genau. Und dann wurden eben die Leute befragt, ja, wie schätzt ihr denn den Schmerz von dem Kind ein jeweils? Und dann kam halt so raus, dass die Schmerzen von Samuel sehr viel ernster genommen wurden. Also dass die Schmerzen wurden sehr viel stärker beurteilt und bei der kleinen Samantha war es halt so, die wurden schwächer
eingeschätzt von den Studienteilnehmern. Innen und dadurch quasi die Autorin schließt dann daraus, dass einfach der Schmerz von Männern ernster genommen wird als von Frauen. Und das zeigt sich so auch in anderer Literatur. Genau, also das war so unseren Text, was man dann damit anfängt. Da haben wir jetzt nicht weiter gedacht und auch nicht weiter geschrieben. Also als Denkanstoß war uns das wichtig.
Wie geht man damit um? Was war sonst noch? Was war so ein Aha-Erlebnis, Erkenntnis, Gewinn von euch im Verlauf dieses Entstehungsprozesses? Nochmal ein Highlight.
Also ich habe mich noch in einem zweiten Text mit der Ernährung während des Zyklus beschäftigt, weil ich das interessant fand. Das ist auf Instagram gerade bei mir total in. So alle reden darüber, wann man was am besten isst. Und ich habe mir dann gedacht, ist das Quatsch oder ist das eine berechtigte Vorgehensweise? Ich habe da wirklich lange recherchieren müssen, bis ich jemanden gefunden habe, eine Frau, die sich auch damit beschäftigt, weil man sonst wirklich sehr viel Menschen ohne wirklichen wissenschaftlichen Hintergrund findet und die dann eben meinte, dass es auf jeden Fall Berechtigung hat, also dass es nicht als alleinige Rezeptur dienen kann. Diese Aussage, kein Zyklus muss Schmerzen bereiten, das ist auch Quatsch, aber man kann darüber viel steuern. Was das ein bisschen belegt, das habe ich nicht im Text geschrieben, aber später erfahren, ist, dass zum Beispiel in Japan, wo sich Frauen sehr viel anders ernähren, auch sehr viel weniger Zyklusbeschwerden gibt. So kann man natürlich auch fragen, liegt es an der Kultur oder ist es wirklich so? Aber tatsächlich hat sich zum Beispiel ergeben, dass Omega-3-Fettsäuren diese Zykluskrämpfe extrem lindern können und eben sie meinte, sie haben das auch hinsichtlich nochmal Schlagwort Endometriose untersucht und auch eine App da dazu entwickelt. Das wäre jetzt nochmal ein ganz anderer Text, aber ich fand es interessant, dass man eben sagt, man kann über die Ernährung Beschwerden lindern. Da haben wir dann verschiedene Nahrungsmittel der Köchin Sarah Wiener geschickt. Die hat uns dann zwei Rezepte kreiert und die kann man dann nachkochen.
Also die sind auch im Heft drin.
Genau.
Rezepte, also auch eine berühmte, ja auch. Sarah Wiener, Fernsehköchin und sehr präsent in der Öffentlichkeit. Dann danke ich euch, dass ihr hier bei uns wart, Lissy und Hanna von Science Notes, das Heft Was ist Frau ist am Kiosk und ist ja ein halbes Jahr gültig. Ihr macht zwei Hefte im Jahr, von dem her hat es ja auch eine längere Halbwertszeit als so eine Tageszeitung oder Wochenmagazin. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke.
Gibt es schon ein Thema nach dem Heft, ist vor dem Heft? Was kommt als nächstes? Seid ihr schon wieder dran?
Ja, tatsächlich gehen wir gleich. Nach diesem Termin gehen wir auch schon in die nächste Phase. Also wir wählen heute aus für das nächste Heft. Also wir haben Themen eingeschickt bekommen zum Thema Nacht. Und heute geht es ans Eingemachte.
Nacht könnte es werden.
Das ist schon gesetzt.
Ist schon das Gesetz.
Genau, aber also, es geht um die einzelnen Texte, die... Also einzelne Texte, die unter dieses Thema dann gestellt werden. Genau.
Dann hören wir uns in einem halben Jahr wieder zum Thema
Sehr gerne,
Nacht.
Gerne.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute. Toi, toi, toi. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12 und in der Wiederholung Dienstagmorgen von 6 bis 8 und ja auch dauerhaft auf wüste-welle.de nachzuhören. Das nächste Lokalmagazin gibt es nicht am Freitag, da haben wir eine Sendungsübernahme vom feministischen Radiofestival in Leipzig, Claim the Waves. Und das nächste richtige Live, die nächste Live-Sendung hier aus dem Studio ist am Montag, nächsten Montag. Dann zu Gast Joachim Zelter, ein Tübinger Autor. Er redet mit uns über sein Lebenswerk und das Scheitern. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.